Hallo meine lieben Enliven-People und ihr habt euch sicherlich gefragt, okay, Silent Hill 2 Deep Dive vom ersten bis zum letzten Pixel, okay, soweit verstanden. Aber was ist denn der nächste Deep Dive? Welches Spiel wird er sich als nächstes vornehmen, dieser Wahnsinnige? Heute liefere ich euch die Antwort darauf und sie ist GTA 3. Es ist schon für sich bezeichnend, dass der Ankündigungstrailer zu GTA 6 sämtliche YouTube-Rekorde gebrochen hat. Also das ist nicht mehr Resonanz, das ist eine Supernova. Es wirkt für mich so, als ob alle anderen Spiele abseits von GTA einfach Überbrückungsspiele sind, die man spielen kann, während man auf das nächste GTA wartet. Mit Abstand einer der wichtigsten Spielereien der Welt, dieses Universums, dieser Dimension und vermutlich auch aller Paralleldimensionen. Und als es so zur Sache ging und alle Leute darüber geschwafelt haben, oh, GTA 6, es ist wie Bonnie und Clyde, es ist wieder Vice City, bla 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 bla, hatte ich für mich mal gefragt, welcher GTA-Teil hatte mich eigentlich am meisten beeindruckt? Und das hätte ich gar nicht in dem Moment tatsächlich gedacht, aber mich hat am meisten GTA 3 beeindruckt. Ich finde, San Andreas ist immer so die einfachste Antwort und ich finde auch nur, weil man das beliebteste Spiel von allen ist, muss man noch lange nicht das beste oder interessanteste Spiel sein. Ich befinde mich seit Dezember 2023 in einem regelrechten Recherchestrudel, habe alles aufgesogen, was dazu existiert, habe auch tatsächlich das offizielle Lösungsbuch mir geholt, habe tatsächlich auch ein Buch von den Bedeutungen und das essayistisch auf dieses Spiel eingeht. Was soll das für ein Deep Dive sein? In Silent Hill 2 ging es vor allem um die psychologische Analyse, in GTA 3 geht es darum, was ist das für ein Spiel? Was macht das so besonders und warum würde ich sagen, ist es das Horrorspiel der GTA-Reihe? Warum ist es das Survival-Spiel der GTA-Reihe und warum ist es die Netflix, Crime, True Crime, warum ist es die Serienkiller-Doku unter den GTA-Teilen? Ich will einfach eine scheißinteressante Analyse machen, aus der ihr euch nicht mehr entziehen könnt. Weder ich noch ihr. An dieser Stelle möchte ich mich bei Adam01 und Verspielt bedanken, zwei YouTuber, die mich sehr, sehr stark inspirieren mit ihren Projekten. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr Adam01 aufsucht, schaut euch unbedingt seine Analyse zum Silent Hill 2 Remake an und sein neuestes Video zu Final Fantasy 7. Und wenn ihr euch Verspielt anschaut, dann schaut euch bitte das Video an. Die Schönheit des Scheiterns, wo er Franz Kafka und Bloodborne miteinander vermischt, oder Kentucky Road Zero, wo er über den Roadtrap im Gaming spricht. Diese Videos sind beide unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ein großes, fettes Danke geht an diese beiden Menschen raus, die mich sehr stark inspirieren und von denen ich weiß, dass auch ich sie inspiriere und es ist einfach nur, fühlt euch durchs Internet umarmt von einem High Five, wie auch immer das möglich ist. GTA 3, Let's Drive into Liberty City, vom ersten bis zum letzten Pixel analysiert. Die erste Folge erscheint heute hiermit kostenlos und alle anderen weiteren Folgen erscheinen hinter der Paywall auf Steady. Minimum-Abo ab 5 Euro im Monat. Link ist in der Videobeschreibung. Schaut es euch gerne an und damit
I'm hot. You're not.
Reden wir jetzt erstmal über die langweiligen Hard Facts, die in allen Videos auftauchen, bevor wir uns dem richtig interessanten Scheiß in GTA 3 zuwenden. Man muss dazu wissen, GTA 3 hätte am 2. Oktober 2001 erscheinen sollen, wurde aber dann nochmal 20 Tage nach hinten verschoben, also auf den 22. Oktober 2001, aufgrund der Terroranschläge des 11. September. GTA 3 ist der erste 3D-Teil der Reihe, nachdem nämlich noch GTA 1 und GTA 2 aus der Vogelperspektive gespielt wurden. Damit gab es diverse technische Neuerungen durch die neue Perspektiven, durch die neuen Mechaniken, durch die neuen Möglichkeiten in einer dreidimensionalen Welt. Storytechnisch ist es interessant, denn auch wenn es der erste Teil der 3D-Ära ist, ist es storytechnisch tatsächlich sogar schon der letzte der 3D-Ära, denn alle Spiele danach, GTA Vice City, GTA San Andreas, GTA Liberty City Story, Stories und Vice City Stories spielten davor. Das heißt, alles danach waren Prequels. Vice City Stories tatsächlich damit auch das erste Spiel der 3D-Ära, die dann von der HD-Ära abgelöst worden ist, wozu beispielsweise GTA 4 und GTA 5 gehören. Was ich bei GTA 3 persönlich schade finde, es ist heutzutage nicht mehr so einfach zu spielen. Ich tatsächlich besitze noch meine Original PlayStation 2 Disc. Ich bekomme das gebraucht und digital im PlayStation 3 Store, denn in anderen Stores kommt dieses Spiel nicht mehr, weil Rockstar so clever dreist war, seit seiner Definitive Trilogy auch die originalen Teil rauszunehmen. Dieses Studio nötigt euch auf, dann diese Remakes eben zu spielen, wo ich persönlich mit einem Problem habe, weil sie für mich zu Pixar-mäßig aussehen. Ich sage nicht, dass das mittlerweile gute Spiele sind. Es waren sehr lange sehr schlechte Spiele, bis dann eben dort aufgeräumt worden ist. Aber persönlich finde ich es schade, dass man diese originalen Teile nicht mehr kaufen kann. Immer wenn ich mit CreatorInnen und YouTuberinnen darüber gesprochen habe, über den Wert von GTA 3, ist es oft so, dass es gerade auch so ein eher unbeliebter Teil ist, ähnlich wie GTA 4, weil es den meisten zu düster ist. Ich finde es gerade deswegen so toll. Aber wenn ich ganz weit zurückgehe, also gerade in den Zeitraum ab 2001, als ich das erste Mal mit GTA 3 in Berührung kam, war es und im Freundeskreis natürlich vor allem das Scheiße-Bau-Spiel. Also das Spiel, das ihr einlegt, indem ihr einen Gangster spielen könnt, indem ihr euch mit den Bullen anlegen könnt und diverse Verbrechen begehen könnt.
Er wird nicht aufhören.
Wieso nicht?
Weil er dadurch zu Gott wird. Würden Sie darauf verzichten?
GTA 3 war so düster wie unsere Pubertät selbst. Dreckig, durchtrieben, brutal, eben komplett hormongesteuert. An GTA 3 kam ich persönlich tatsächlich erst, als ich mir dann meine PlayStation 2 gekauft habe, beziehungsweise meine Eltern sie gekauft haben. Und es war damals dieser Deal im Mediamarkt gewesen, dass man einen 1-Euro-Handyvertrag abschließen konnte, der irgendwie über 2 Jahre ging. Und man hat dazu gratis eine PlayStation 2 dazu bekommen. Ich musste meiner Mutter noch zeigen, dass, auch wenn sie schon sehr viel darüber gehört hatte, dass der Gewaltgrad nur in den amerikanischen Versionen enthalten ist und die deutsche Version eben zensiert ist, dass man zumal da keine Gliedmaßen eben abschießen kann und auch keine Bluteffekte gibt. Und wenn ich darüber spreche, dass es das Scheiße-Bauspiel ist, habe ich damit tatsächlich auch schon den Kern getroffen, was dieses Spiel und gleichzeitig diese Spielereihe so unglaublich faszinierend macht. Es ist ein Spiel, in dem wir nicht die Guten spielen, wir spielen die Bösen. Und wir müssen uns moralisch nicht schlecht fühlen, da alles in dieser Welt böse ist. Und dieses Core-Gameplay funktioniert halt einfach. Wir müssen keine Missionen spielen, wir müssen nicht mal der Handlung folgen, wir müssen gar nichts tun, da es reicht, eine Karre zu klauen und damit Verbrechen zu begehen und vor den Cops davon zu laufen. Und dieses Räuber- und Gendarmen-Gameplay, das funktioniert für sich. Es hätte nichts weiter als das geben müssen, aber es ist der Kern, der niemals langweilig wird in diesem Spiel. Und das Spannende an diesem Spiel ist eben, wir kämpfen gegen diesen gesellschaftlichen Leviathan, wir kämpfen gegen die Cops, die über unendliche Ressourcen verfügen, und es ist ein Kampf, den wir niemals gewinnen können. Wir können zwar immer länger überleben, selbst wenn wir uns auch mit Cheats helfen, aber wir können ihn letztendlich nicht gewinnen. Wenn man versucht, GTA 3 in ein Genre einzuteilen, würde man sagen, es ist ein Open-World-Spiel, wobei das nur eines der Inhalte dieses Spiels ist. Es ist noch kein wirkliches Genre. Es ist ein Action-Adventure, würde man sagen, aber ich finde auch, man kann darüber sprechen, ob es nicht gewissermaßen auch ein RPG ist, ein Rollenspiel, bei dem wir unsere Figur dadurch definieren können, indem wir einen Fahrstil haben. Also unser Fahrstil, was wir auch tun, wie wir laufen, wie wir fahren und wie wir Gewalt ausüben, das letztendlich macht unseren Gangster aus. Im Zuge der Anschläge des 11. September hatte Rockstar einige Änderungen an dem Spiel vorgenommen, verständlicherweise, weil das Spiel nun mal in New York spielt, wo auch die Anschläge stattgefunden haben. Was dabei faszinierend ist bei diesem Mythos rund um GTA 3, ist, dass Rockstar sich hat nicht in die Karten schauen lassen, wenn man sie danach gefragt hat, was sie letztendlich an dem Spiel geändert haben. Hieß es immer nur, wir haben nur ein einziges Prozent am Spiel geändert. Und letztendlich dieses Prozent wurde bis heute nie wirklich aufgedeckt. Was man weiß, ist, dass die Fahrzeuge der Polizei geändert worden sind, um eben nicht direkt mit New York assoziiert zu werden. Es wurden Fluglinien angepasst und man weiß, es ist eine Mission mit terroristischem Hintergrund entfernt worden. Und da dieses Spiel so viele Lücken hat und vor allem diese eine gigantische Lücke, dieses anscheinend eine Prozent, das wir nicht kennen, ist es natürlich Nährboden für unglaublich viele Theorien und für ganz viel Creepypasta und ganz viele Verschwörungstheorien, und das macht dieses Spiel so unglaublich faszinierend. Für mich sogar gewissermaßen zum Jack the Ripper der Reihe, weil es sich wie ein Kriminalfall anfühlt, den alle Spieler irgendwie auflösen wollen. Ihr habt das manchmal in Interviews, dass Devs oder Studios darüber sprechen, was sie jetzt eigentlich hundertprozentig bei ihrer Arbeit inspiriert hat. Und ich finde, das ist nicht nur ein reines Trivia-Ding. Das finde ich sogar persönlich spannend, weil damit könnt ihr die DNA des jeweiligen Werks verstehen und ihr wisst auch, ihr könnt auch ein bisschen in diesen kreativen Schaffensprozess reinschauen. Denn welche Abzweigungen oder welche Wege haben die Devs eben unternommen und welche haben sie eben nicht unternommen? Und damit habt ihr gleichzeitig auch noch zusätzliche Perspektiven eben auf diesen Stoff. Genauso wie Dead Space durch Alien inspiriert wurde, Far Cry durch Apocalypse Now, Last of Us durch The Road und Bioshock durch die Philosophien von Ayn Rand, vor allem der erste Teil, ist es interessant, sich anzuschauen, wovon wurde eigentlich GTA inspiriert. Und wenig überraschend ist es irgendwie das MCU des Gangsterversums. Also Rockstar bedient sich hier sämtlicher Gangster-Krimi-Plotte und schmeißt sie halt alle in einen großen Topf. So hat Rockstar in Interviews vor allem 4 Filme zu Protokoll gegeben, die sie für GTA, also allgemein auch die Reihe, inspiriert haben. Darunter wird The Warriors genannt. Das ist ein Buch, / ein Film über eine Gang, die von sämtlichen New Yorker Gangs gejagt wird, weil die anscheinend irgendeinen Mord begangen haben, den sie nicht begangen haben, aber sie werden fälschlicherweise dafür beschuldigt. Und wenn ihr euch The Warriors anguckt, ihr merkt sofort, okay, daher stammen die Idee für verschiedene Gang-Variationen, für verschiedene Gang-Designs, weil da sehr, sehr skurrile Leute rumlaufen und man kann auch nicht wirklich alle Gangs ernst nehmen, die in GTA-Teilen durch die Gegend laufen. Aber da habt ihr irgendwie dieses Bandengefühl, das stammt so aus The Warriors, das kann man wirklich deutlich erkennen. Dann wird natürlich der Pate genannt von Francis Ford Coppola. Und wenn ihr euch die Leon-Mafia in GTA 3 anguckt, ist es halt genau daraus entlehnt worden. Also sie bedienen sich verschiedener Stoffe und eben nicht nur eine. Es gibt aber tatsächlich einen sehr zentralen Stoff, auf den ich gleich zu sprechen komme. Faszinierenderweise wird hier auch Scarface genannt. Da habt ihr den Prototyp des aufsteigenden Gangsters, der sich eben von null nach oben arbeiten muss, der alle Konkurrenten ausschalten muss, bis er dann die Spitze erreicht und sich gegen die Gesellschaft selbst stellt. Ich würde sagen, das ist Scarface-Geschichte, ist der Prototyp für diverse GTA-Helden und Heldinnen in den Teilen. Wenn ich aber dann auf die wirklich relevante Inspiration, also die zentrale Inspirationsquelle zu sprechen komme, dann sind wir bei Payback, dem Film mit Mel Gibson, eine Verfilmung des Romans The Hunter von Richard Stark, und da habt ihr GTA 3 in Reinform. Das ist GTA 3 als Verfilmung, da hat Rockstar seine Ideen für dieses wirklich sehr, sehr düstere Spiel. Denn wirklich alle Stoffe, die ihr in Payback habt, sind auch in GTA 3 enthalten. Es ist eine unglaublich düstere und brutale Welt. Es ist ein Dschungel der Kriminalität, wo die Schwachen verlieren und nur die Starken gewinnen. Der Protagonist Hunter ist ein Mann, der wirklich nur aus Prinzipien handelt, und das auch erinnert mich stark an Claude. Hunter wiederum ist um Geld betrogen worden, um einen mickrigen, lächerlichen Betrag von $70,000, und kein Mensch kann ihn ernst nehmen, dass er dafür die Hölle heraufbeschwört, aber es geht ihm eben ums Prinzip, er will sein Geld haben, so mickrig dieser Betrag auch ist. Und Claude wiederum bringt extrem viele Menschen in GTA 3 um, ist ein Auftragsmörder, ist wirklich der schlimmste Verbrecher, wenn man so will, in GTA 3, und es geht ihm wirklich nur um eine einzige Frau, an der er Rache nehmen will, nämlich seiner Ex-Freundin Catalina. Wenn wir uns aber jetzt, das finde ich noch viel faszinierender, wenn wir uns mal so die Struktur des Films ansehen, ihr habt ein gewaltiges, karnevalistisches Aufeinandertreffen, weil Hunter stolpert einfach von einer Situation in die andere und hat sich innerhalb weniger Minuten mit einem Taxiunternehmen angelegt, mit Mafiosi, mit Cops, mit korrupten Cops hat er sich angelegt und mit irgendwelchen Mogulen. Also kaum hat er einen Schritt reingemacht, hat er die gesamte Unterwelt gegen sich. Und diese Szenen, wo er dann auf diese verschiedenen Gangs trifft, das erinnert doch sehr stark an diese Dialogszenen, die in GTA 3 stattfinden, denn ihr werdet immer vor jeder Mission bekommt ihr eine Sequenz, in der sich halt irgendwelche Gangster halt auslassen, indem ihr einer Dialogsequenz beiwohnt, die so zur Story dient. Die ist gleichzeitig ein Briefing, ist aber auch für die Story und gewährt euch so einen Blick durch alle Schichten. Das ist satirisch, das ist absolut morbide. Es fühlt sich mittlerweile so wie so ein Theaterstück an, dem ihr beiwohnen könnt, wo ihr, es fühlt sich so an, als würde die Auftraggeber irgendwie therapieren und sie würden vor euch Beichte ablegen, warum sie genau das tun, was sie eben tun. Und auch das habt ihr in Payback. Was ich aber vor allem interessant finde, das ist in Payback eine ganz wichtige Szene, die für mich fast schon so eine Art Interpretationsschlüssel mir für GTA 3 gibt, denn es gibt in Payback eine Szene, in der Hunter mit seiner Freundin in einem Diner sitzt und zu ihr sagt, solange du existierst, weiß ich, dass ich nicht in der Hölle bin. Und es gibt dem Ganzen gewissermaßen so einen Stempel auf, dass er nicht weiß, in welcher Welt er lebt, aber er zumindest feststellen kann, es kann doch nicht die Hölle Hölle sein, weil es auch etwas Gutes darin gibt, wie beispielsweise seine Freundin. Dieser Satz, den könnte man auch auf GTA 3 anwenden, wobei da müsste man ihn eben abwandeln, weil Claude Speed würde sagen, solange Catalina existiert, weiß er, dass er in der Hölle ist, weil es eher aus Prinzip handelt, er nur Rache nehmen möchte an dem Verrat durch seine Ex-Freundin. Und das bringt mich zu der Frage, warum ist GTA 3 für mich ein Horrorspiel? Warum ist GTA 3 für mich ein Krimi-Fall? Warum fühlt sich so GTA 3 so unglaublich anders im Gegensatz zu all den anderen Spielen an? Warum ist das so unglaublich deplatziert, so merkwürdig? Und ich frage mich, sind wir in der Hölle? Sind wir irgendwie in einer Großstadt-Hölle angekommen? Also nur weil da keine Dämonen rumlaufen und nur weil da kein Feuer ist, muss das nicht heißen, dass wir nicht in der Hölle sind. Es ist eine merkwürdige Welt, es ist eine merkwürdige simulierte Welt, die zwar reale Bezüge hat, aber gleichzeitig irgendwie so fiktiv unwirklich wirkt. Aber das eben versucht sehr, sehr gut zu kaschieren. Wenn ihr euch den Titel der ersten Mission anschaut, Give Me Liberty, fühlt sich das fast so an, als würde es Claude sagen, der ein stummer Protagonist ist, aber als ob es die generelle Mission dieses Spiels, den generellen Antrieb formuliert, dass Claude sich nämlich einfach nur Liberty wünscht. Aber was meint das nämlich? In einer Stadt, die New York darstellen soll, die aber keine Freiheitsstatue hat und in der auch niemand Liberty, also niemand hat Freiheit. Es gibt nur Leute mit Macht und Leuten mit weniger Macht. Es formuliert für mich dessen, dass Claude einfach nur dieser Welt entkommen will und er weiß, er kann dieser Welt nur entkommen, indem er Catalina umbringt. Ist Liberty City in GTA 3 eine Hölle? Eine Hölle, in der alle sich nach oben kämpfen, in der alle nach Macht streben, weil sie hoffen, dass wenn sie oben ankommen, dass sie diese Welt dann verlassen können. Finde ich interessant, die Idee, wenn ihr euch nämlich dann auch die Inselstrukturen anguckt, weil Portland, Staunton Island und Shoreside Whale, es fühlt sich wirklich an wie Kreise in der Hölle, dass man nämlich im ersten Kreis in Portland anfängt, im Industriegebiet, also da, wo die niederste Schicht wohnt, und wir dann höher kämpfen nach Staunton Island, wo dann die ganzen Journalisten und Banker leben, und dass wir dann auch dort viel, viel lukrativer Aufträge annehmen, bis wir dann in Shoreside Whale ankommen, also nach dem Businessviertel dann in einem Wohnviertel ankommen, wo auch der Himmel sich plötzlich lichtet und wir uns auf der letzten Stufe befinden und wir quasi schon das Licht oben am Ende der Welt sehen können. Finde ich interessante Ideen, denn es hat sich für mich immer unwirklich angefühlt, GTA 3 zu spielen. Also ja, es war eine absolute Scheißwelt und so, aber so düster, dass ich dann doch manchmal, ich darüber hinaus noch darüber nachdenken konnte.
Let's roll up on these muchachos!
Fangen wir an mit dem Spiel, das mit einem Banküberfall anfängt, bei dem Claude, Catalina und ein Mitglied des kolumbianischen Kartells eine Bank ausrauben, aber es kommt doch nicht so, wie es kommen soll, denn Catalina hintergeht sie alle, erschießt das kolumbianische Mitglied und erschießt auch Claude Speed, der zwar Ähnlichkeit mit dem Protagonisten aus GTA 2 hat, der auch Claude heißt, aber letztendlich eine eigene Figur ist, die wir das erste Mal in GTA San Andreas zu Gesicht bekommen. Wahrscheinlich dem berühmt-berüchtigsten Rennen, wo CJ gegen Claude Speed antritt und wir daraufhin erfahren, dass beide sich nach Liberty City begeben. Catalina schießt ihn nieder, auch diese Verratsszene erinnert sehr, sehr stark an Payback, wo es eine ähnliche Szene gibt. Ich hatte jetzt erwähnt, dass Claude Speed stumm ist. Das ist auch interessant. Auch es gibt zu jedem Aspekt in GTA 3 eigene Theorien und eigene Mythen. Auch das ist ein Mythos, bei dem Leute eingegriffen haben, denn es geistert im Internet ein Trailer herum, wo wir Claude Speed etwas sagen hören, nämlich Get out of that car, wo er eine Person aus dem Auto reißt. Und es hat sich über Jahre die Vermutung erhärtet, ist es das einzige und erste, was er in diesem Spiel sagt, bis Rockstar und Analysten das klären mussten, dass dieser Trailer frisiert worden ist, denn hier wurden halt Tonspuren aus GTA 2 eingebaut. Letztendlich, die einzig wirklichen Laute, die Claude von sich geben kann, sind Schmerzlaute. Wenn er eben angeschossen, angefahren oder von irgendwo herunterfällt. Die Szene mit der Bank könnt ihr im Spiel nicht finden. Sie wurde im berühmt-berüchtigten Ghost Town gedreht, einer Kulisse, die außerhalb des Spiels liegt, die ihr nämlich finden könnt, wenn ihr nördlich von Shoreside Whale mittels von Cheats oder mit dem Dodo dorthin fahrt und eben diese Kulisse vorfindet. Sie hat keine Kollision, das heißt, ihr könnt nur durch sie hindurchfahren beziehungsweise um sie herum fliegen und euch das anschauen. Das ist wirklich nur dafür gemacht. Ich finde es bezeichnend, dass sie Ghost Town heißt. Fast schon wie die Erinnerung an ein früheres Leben. Und ich möchte an der Stelle auch ansprechen, sprechen, dass es bezeichnend ist, wie oft Claude in diesem Spiel eigentlich hätte sterben müssen und es einfach nicht tut. Denn er wird niedergeschossen, überlebt das, überlebt einen Bombenanschlag und überlebt das. Und selbst sämtliche Tode oder dergleichen überlebt er halt auch, weil er dann einfach im Krankenhaus wiederbelebt wird. Also er kann in diesem Spiel nicht sterben, was auch zu meiner Höllentheorie passen würde. Denn die wahre Strafe ist nicht zu sterben in diesem Spiel, sondern einfach nur länger dort zu bleiben und dass man dir die Waffen und das Geld wegnimmt, damit dein Aufstieg nach oben eben noch länger dauert. Ich hatte schon gesagt, dass man GTA 3 gewissermaßen in der Community wie einen Mordfall wahrnimmt, indem man nämlich gewissermaßen Beweisstücke und Dinge sammelt, Aspekte sammelt, sich Versionen anschaut, Data Mining betreibt, Interviews aufs Genaueste hin analysiert, ob es nicht doch ein paar Puzzlestücke gibt, um dieses gigantische Geheimnis rund um GTA 3, das vielleicht auch versehentlich entstanden ist, aber um es irgendwie aufzuklären. Dabei ist vermutlich Ende 2019 das wichtigste Beweisstück aufgetaucht, nämlich ein Designbook, das ein ehemaliger Entwickler auf eBay zum Verkauf gestellt hat. Es ist dann letztendlich für $1,025 über die Theke gewandert und der Käufer ist niemand Geringeres als GTA Serious, der vermutlich größte YouTube-Kanal, amerikanische YouTube-Kanal zum GTA-Content, der dieses Buch gekauft hat, es nicht zur Verfügung stellen möchte, um nämlich natürlich den Wert dafür zu behalten, aber ein Video darüber gemacht hat und dieses Video und dieses Designbook beantwortet sehr, sehr viele Fragen, die wir uns gestellt haben und es beantwortet sogar Fragen, die wir uns noch nicht gestellt haben. Was dieses Buch aber ermöglicht, ist ein Blick in dessen, was GTA mal hätte sein sollen und was es nun letztendlich ist, und so dass wir dann wiederum zwischen diesen beiden verschiedenen Dimensionen springen können. Da fängt es nämlich schon an, bei diesem Anschlag auf der Brücke, nämlich nachdem wir niedergeschossen worden sind, werden wir inhaftiert und sollen nach Portland gebracht werden, um dort halt unsere Strafe abzusitzen, aber dazu kommt es nicht. Wir sitzen im Transporter mit 8-Ball. Die Situation hat uns eben zu Freunden gemacht. Der hat sich seine Hände weggesprengt, weil dieser Sprengstoffexperte bei einem seiner früheren Aufträge anscheinend nicht so expertig genug war. Und während wir über die Brücke gebracht werden sollen, wird dieser Polizeikonvoi angegriffen von dem kolumbianischen Kartell, die uns aber eigentlich gar nicht befreien wollen, sondern einen asiatischen Gentleman, der ebenfalls mit uns inhaftiert ist. Und auch diese Szene, diese Zusammenstellung von Personen, die aufeinandertreffen und für Unfälle sorgen und dass man dann aus Glück irgendwie überlebt, diese Struktur ist sehr krass wiederzuerkennen eben in Payback. Das Designbook hier wiederum zeigt uns, dass es eigentlich eine unterschiedliche Version dafür gegeben hat, denn ursprünglich hätten die Yakuza diesen Konvoi angegriffen, dass da noch ein anderer Auftraggeber im Spiel war, denn es hatte mal in GTA 3 auch laut dem Designbook einen Auftraggeber namens Toshiro gegeben, der die Yakuza eben befehligt hat. Im finalen Spiel ist Toshiro aus dem Spiel gestrichen worden und durch Donald Love einen Donald Trump-Verschnitt gesetzt worden, der ebenfalls an diesem asiatischen Gentleman interessiert ist. Claude und 8-Ball überleben den Anschlag und begeben sich nach Portland. Wie der Zufall es so will, kann 8-Ball Claude einen Job vermitteln, mit dem er dann seine große Karriere eben anstrebt. Übernachten tut er in der wohl schäbigsten Behausung, die es in der Videospielgeschichte gibt, einer Garage mit Matratze. Es ist absolut zweckorientiert, dieser Mann muss einfach nur zwischendurch mal speichern, zwischendurch mal schlafen, aber sonst ist er halt permanent auf Achse der Laufburche für alle.
No, my goal? Yes, him. Someone who does whatever I say.
Ich möchte diese erste Folge, bevor wir uns mit weiteren tollen Dingen beschäftigen, mit einem Essay schließen, nämlich von Gonzalo Frasca, einem Spieleentwickler und einem Spieledesigner, der 2003 seine eigenen Gedanken zu GTA 3 formuliert hat, was ich sehr spannend finde, weil mittels dieser Gedanken wir noch mehr über die Faszination von GTA 3 herausfinden und es auch noch mal besser erklärt, was ist eigentlich an diesem Spielprinzip so cool, dass wir nicht aufhören können, damit zu spielen. Warum ist dieser GTA 6 Trailer so unglaublich wichtig für diese Welt? Warum gibt es Menschen, die in eine Stefan Raab Sendung stürmen, um zu fragen, wann GTA 6 erscheint?
Tatsächlich noch viele erstaunt, weil die halten mich alle für total dumm, aber du bist eigentlich gar nicht so dumm.
Oh, einen guten Tag, Laser, mein Name. Ich würde gerne wissen, wo zur Hölle ist GTA 6? Ich warte immer noch auf GTA 6 seit 8 Jahren.
GTA 6, genau. Da warte ich dazu.
Oh, hab ich mich erschrocken.
GTA 6, ich habe keine Ahnung, da müssen es ja irgendwann, das liegt doch nicht an mir, das müssen, wenn die Programme...
Aber GTA ist doch ein Computerspiel, oder nicht?
Genau, GTA 6.
Kenne ich nicht.
Sie setzen am besten ein Zeichen, einmal in die Kamera schreien, wo ist GTA 6?
Nee, das brauche ich nicht, weil ich hab ja 5 noch nicht mal durch.
Warum sind die Menschen so abhängig von GTA? Und ich finde es interessant, weil vieles, was GTA stark gemacht hat, gibt es schon in GTA 3. Und diese Formel wurde daraufhin erweitert, aber nie wirklich verändert. Und ich möchte euch aus diesem Essay ein paar Stellen zeigen, die ich besonders interessant finde. In diesem Text vergleicht er GTA 3 mit Shenmue, die er für ähnliche Spiele hält, aber die gänzlich komplett unterschiedliche Konzepte verfolgen. Also in ihrer Spielphilosophie sind sie unterschiedlich, auch wenn sie viele ähnliche Eigenschaften besitzen. Das, was sie nämlich letztendlich unterscheidet, ist, wie sie mit spielerischer Freiheit umgehen. Denn da sagt er: Freiheit ist das ultimative Versprechen der sogenannten neuen Medien. Virtuelle Realität, das Internet und Videospiele zielen darauf ab, ihren Nutzern Freiheit oder zumindest die Illusion von Freiheit zu verleihen. Eines der größten Probleme von Open-World-Spielen, und das war auch 2001 schon ein großes Thema, ist: Open-World-Spiele sind große Welten. Open-World-Spiele bieten viel Spielzeit. Aber bei Spielen, die sehr lange dauern, lassen sich Wiederholungen eben nicht vermeiden. Und wie schaffen wir es, dass trotz Wiederholungen Gameplay spannend bleibt? Und er hatte sich mit einem Kollegen unterhalten, der halt irgendwann mal nach Repetition festgestellt hat, dass ihm Spiele nicht mehr Spaß machen und der sie dann aufgehört hat. Aber es gibt einen Grund, warum wir mit GTA nicht aufhören können. Und eines der zentralen Elemente, die sich Frasca anguckt, ist nämlich Spielwelt und Raum. Für ihn eine zentrale Rolle, weil es oft in diesen Spielen halt darum geht, von A nach B uns zu bewegen. Und es ist in vielen Spielen, fühlt sich gerade dieser Weg von A nach B, von dem Anfang einer Mission bis zum Ende der Mission an, das fühlt sich wie Streckung an, es fühlt sich wie Zeitverschwendung an, es gibt auch wie etwas, wo wir lieber eine Schnellreise nutzen würden. Aber genau diese gibt es in GTA, vor allem in GTA 3 hat es sie noch nicht gegeben, aber der Weg in GTA 3 ist nicht langweilig im Vergleich zu anderen Spielen. Wenn wir vom Core-Gameplay schon sind, dass es unglaublich Spaß macht, ein gewissermaßen verbotenes Spiel zu spielen, also einen verbotenen Charakter zu spielen, einen Gangster zu spielen, so ist die Fortbewegung alleine schon in GTA 3 unglaublich unterhaltsam. Und auch allein das könnte für sich stehen. Es ist ein Spiel für sich, dass nämlich jeder Weg von A nach B immer anders ist. Je nachdem, welchem Auto wir sitzen, wie der Verkehr aussieht, welche Straßen wir nutzen, wie wir fahren, ob wir dabei Schwierigkeiten mit den Cops haben oder eben nicht. Es ist immer neu. Kein Weg ist wie der gleiche, zumal wir dann auch lernen können, Abkürzungen zu nutzen. Je nachdem, wie wir uns fühlen, andere Strecken zu fahren. Und das meinte ich ursprünglich damit, warum ich auch Frasca dahingehend zustimme und darauf wollte, dass GTA 3 für mich auch ein RPG ist, bei dem wir nicht unseren Charakter skillen, sondern unsere Spielweise durch unsere Fahrweise ausdrücken, spezialisieren, individualisieren. Denn alle Menschen fahren unterschiedlich GTA 3. Dann geht er darauf rein, die eine Besonderheit von GTA im Allgemeinen ist, wir spielen böse Charaktere. Und das tun wir normalerweise in Videospielen nicht, weil die sonst immer die ewige, epische Heldengeschichte erzählen von dem Helden, der das Böse aufhalten soll, um das Universum zu retten. Um so etwas kümmert sich GTA nicht. Es ist an sich ein sehr bodenständiges Spiel, aber es schafft es auch, dass wir uns mit einer bösen Figur identifizieren können, was einfach daran liegt, dass die Welt, in der wir leben, so unglaublich unmoralisch und bösartig ist, dass wir gar nicht großartig auffallen. Wir können nicht böser als diese Welt sein. Und deswegen fühlt es sich so leicht an, Verbrechen in GTA zu begehen. Und es gibt wenig Spiele, die sich in diesen verbotenen Raum wagen. Alle anderen sind halt Friede, Freude, Eierkuchen. Und GTA ist dahingehend ein mutiges Spiel, weil es uns einen völlig neuen Raum zeigt. Spielerische Freiheit geht ja weiter darauf ein im Text, denn es ist gar nicht mal so blöd, dass Claude stumm ist, weil er sich dann auch nicht großartig mit der Welt beschäftigen muss. Er muss nicht interagieren. In Shenmue beispielsweise müssen wir mit ganz vielen Personen interagieren und Gespräche führen, die absolut langweilig sind und uns eher bremsen. Und Claude kann nicht sprechen, ergo brauchen wir gar keine Dialoge zu führen. Ergo können wir diesen Szenen einfach nur beiwohnen und ergo können wir unsere Taten sprechen lassen, unsere Fahrweise, unsere Gewalthandlungen, all das ist unsere Sprache. Und GTA ist einfach ein unglaublich schneller, glatter Reifen. Das ist eine Pinballkugel, die nicht angehalten wird. Wir werden einfach nie gebremst. Und selbst wenn wir gebremst werden, ist das ebenfalls ein interessanter Konflikt. Also nichts an diesem Spiel ist unspaßig. Es gibt keine langweilige Passage, was aber einfach daran liegt, dass wir permanent bedroht werden. Wir leben permanent in einer gefährlichen Welt und wir müssen uns permanent wehren. Es ist ein Überlebenskampf, der nicht im Dschungel stattfindet, aber er simuliert auf fantastische Weise einen Großstadtdschungel, bei der wir permanent kämpfen müssen. Und dadurch wird dieses Spiel halt nie langweilig. Wir haben die Freiheit, jede Mission anzunehmen oder halt auch eben nicht. Und wir haben dann wiederum die Freiheit, jede Mission zu bewältigen, wie wir eben wollen. Es wird uns nichts vorgekaut. Wir sind letztendlich allein dafür verantwortlich. Und das gibt uns unglaublich viel Freiheit, ohne dass wir das direkt merken. Frasca kommt zum relevantesten Punkt seines Essays und das hat mir auch tatsächlich die Augen geöffnet, denn GTA 3 ist viel mehr damit beschäftigt, Verbrechen zu simulieren, als eine Geschichte zu erzählen. Diese gesamte Story und diese gesamte Geschichte um Kriminalität ordnet sich dem Gameplay unter. Wir spielen ein Verbrechen, der Verbrechen begeht, aber wir lesen nicht nur vor, wir sind das Verbrechen. Und die Geschichte nimmt sich immer wieder zurück und drängt sich gar nicht in den Vordergrund auf. Und selbst die Geschichte hindert uns nicht daran, mit dem Spiel zu experimentieren. Sie gibt ein bisschen einen Rahmen ab, damit wir weiterkommen. Aber nichts davon macht uns unfrei. Alles davon gibt uns Freiheit, die wir einfach nur ausüben können, ohne großartige Doktorarbeiten zu wälzen, ohne dass wir irgendwas skillen müssen, sondern wir sind einfach nur frei. Ein Charakter, der frei ist, zu fahren, wie er möchte. Und damit schließt sich der Kreis. Ich zitiere, weil ich nämlich eben mit Inspiration angefangen habe, dass Kunst nicht aus dem Null heraus existiert, sondern immer einen Vorgänger hatte oder eben ein Vorbild, so sagt Frasca. Bahnbrechende Spiele haben immer etwas von älteren Spielen zu verdanken. Manchmal ist es nützlich, über die Existenz primitiver Spiele nachzudenken, die in verschiedenen Kombinationen in neuen Spielen vorhanden sind. Und das ist auch interessant. GTA ist, warum es so schwierig ist, dem Ganzen ein Genre zu geben. Es sind sehr viele Spiele auf einmal. Es gibt sehr viele Spielfeatures, die hier miteinander kombiniert sind, ohne dass sie sich gegenseitig bremsen. Es ist eine in sich komplett ausgeglichene Formel. Und während wir in Ubisoft-Spielen gelangweilt sind, weil wir nicht wissen, was wir draußen suchen, wir müssen sogar mit Karotten motiviert werden, durch diese Spielwelt zu brettern, weil es einfach nichts gibt, was uns großartig aufhält und es auch nichts Großartiges gibt zu erkunden, ist es halt interessant, dass wir in GTA 3 sowohl erkunden können, als auch experimentieren und jedes Erkunden auch gleichzeitig wieder die Möglichkeit ist, eben ein Verbrechen zu begehen, also diesen Charakter zu spielen und uns ausleben zu können. Aber wir haben ja auch die Möglichkeiten, eben spannende Dinge zu tun, die wir im realen Leben ohne Sanktionen nicht tun zu können. Es ist auf so vielen Ebenen, hat es mit Freiheit zu tun. Wir sind in diesem Spiel frei, aber wir sind genauso auch in diesem Spiel frei, eine Person zu sein, die wir im realen Leben nicht sein wollen und auch nicht sein können. Und zwar auch eine mutigere Wahl als eben einen Kratos oder eben einen anderen Helden. So ist es umso spannender, etwas zu spielen, die Freiheit, etwas zu spielen, was wir gar nicht sein wollen. Aber vielleicht für ein paar Minuten, um sich dieser Faszination hinzugeben. Und damit danke bis hierhin. Es geht in Folge 2 mit diversen Sachen weiter, denn GTA 3 hat einen wirklich gigantischen Fußabdruck hinterlassen, in dessen Fußabdruck auch alle anderen Spiele sind, aber diesen Fußabdruck hat letztendlich GTA 3 gemacht, mit einem Abstand eines der wichtigsten Spiele dieser Reihe, mal abgesehen von GTA 5, die einen noch größeren Fußabdruck hinterlassen hat. Und ich möchte in den folgenden Videos mich damit beschäftigen, welche Artikel, welche Essays, welche Analysen gibt es dazu? Was ist die Faszination, was ist die Faszination hinter dem Autofahren in GTA? Warum sind wir so gerne Gangster? Was können wir noch zur Welt sagen? Was können wir zur Atmosphäre sagen, die unglaublich viel dazu beiträgt, warum dieses Spiel bis heute so einzigartig geblieben ist? Wir reden über die Missionen, wir reden über das Gameplay, wir reden über die Geheimnisse, wir reden über die Besonderheiten, wir reden über alles, was dieses Spiel so unglaublich mysteriös, was dieses Spiel zu einem Jack the Ripper der Reihe macht. Warum ist GTA 3 so prägend? Antworten von Spielenden, Antworten von Entwicklenden, Antworten von Forschenden, bis wir hin uns zur Lösung arbeiten, was macht es so besonders und was ist das große Geheimnis dahinter. In diesem Sinne danke euch. Auf Steady geht es weiter, Link in der Videobeschreibung, ab Minimum 5 Euro könnt ihr weiterhin neben mir im Auto sitzen bei unserem Drive into Liberty City.